Wir haben heute schon einiges darüber gehört, dass Jesus das Zentrum ist, dass sich letztendlich alles um ihn dreht und dass er sogar eine neue Zeitrechnung angestoßen hat. Wenn uns die Leute fragen oder wenn wir von Jesus erzählen, dann klingt es manchmal für viele irgendwie befremdend. Ja? Du hast doch Jesus noch nie von Angesicht zu Angesicht gesehen. Er hat doch nie zu dir gesprochen, sodass du seine Stimme akustisch gehört hast oder hat dich in den Arm genommen oder ja, hat dich angerührt. Und doch ist er uns jederzeit ganz nah. Und doch hören wir seine Stimme. Und doch wissen wir uns von ihm geborgen, sicher und geliebt. Rein menschlich betrachtet haben wir nur dieses Buch hier. Aber dieses Buch ist das Wort des lebendigen Gottes. Hier offenbart sich der Herr in seiner ganzen Herrlichkeit. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Wir wollen uns, so Gott will, die nächste Zeit mit den Schriften eines Mannes beschäftigen, der in seinem Leben die Herrlichkeit Gottes hautnah erlebt hat. Anfangs hatte er den Spitznamen Sohn des Donners, aber er wurde so von Gottes Liebe ergriffen, dass er irgendwann völlig verändert wurde. Und heute kennen wir ihn als den Jünger, den Jesus liebte. Ihr habt sicher schon gemerkt, es geht um Johannes, aber weniger um ihn selber, als um die Dinge, die ihn bewegt haben. Wir wollen uns mit dem beschäftigen, von dem er ergriffen war. Jesus Christus, dem Sohn des lebendigen Gottes. Wir werden uns dabei hauptsächlich mit dem ersten Johannesbrief auseinandersetzen, wobei wir auch einige Streifzüge durch das Johannesevangelium machen werden, um auch dort einige Passagen näher anzuschauen. Wer war dieser Johannes? Sein Vater hieß Zebedäus und sein Bruder Jakobus. Sie beide wurden Boanerges genannt, das heißt so viel wie Donnersöhne. Und er war Teilhaber eines Fischereibetriebes zusammen mit seinem Bruder Jakobus und mit Petrus. Johannes war von Anfang an mit Jesus unterwegs. Er verließ seinen Vater, seinen Betrieb, sein Umfeld und folgte dem Ruf seines Herrn. Er gehörte 3,5 Jahre lang zum engsten Jüngerkreis Jesu und er durfte mitgehen, als Jesus die Tochter des Jairus zum Leben erweckte. Er war dabei auf dem Berg der Verklärung und sah die Herrlichkeit Gottes gebündelt in Jesus Christus. Im Garten Gethsemane war er nur einen Steinwurf weit von Jesus entfernt, als dieser seinen heftigsten Kampf zu kämpfen hatte. Johannes hatte während seiner Zeit mit dem Herrn sehr viel zu lernen. Wir lesen davon, dass er einen Ehrenplatz im Himmel, im Reich Gottes begehrt hat. Und wahrscheinlich war das bei den anderen auch so, aber er wagte sogar, diesen Wunsch auszusprechen, ihn vor den Herrn Jesus zu bringen und sagen, gib mir doch einen Ehrenplatz, lass mich zur Rechten oder zur Linken sitzen. Er war überzeugt davon, fähig zu sein, denselben Kelch trinken zu können, den Jesus vor sich hatte. Er dachte, er gehörte zur Elite im Reich Gottes. Und er konnte überhaupt nicht verstehen, dass es außer dem Jüngerkreis noch andere gab, die im Namen Jesu unterwegs waren, die im Namen Jesu wirkten. Einmal hätte er am liebsten Feuer vom Himmel gerufen, um die Menschen zu bestrafen, die Jesus abgelehnt hatten. Er wurde zu Recht Sohn des Donners genannt. Aber wie er nicht war, er liebte Jesus mit aufrichtigem Herzen. Und er suchte bei jeder Gelegenheit die Nähe seines Herrn. Er lag beim letzten Passamahl an der Brust Jesu. Und als Jesus gefangen genommen wurde, dann wagte er sich sogar hinein bis in den Hof des Hohepriesters. Er wollte dem Herrn auch dort nahe sein. Als Jesus am Kreuz hing, stand er direkt davor. Er sah Jesu letzten Atemzug, er hörte Jesu letzte Worte. Und als er hörte, dass Jesus auferstanden war, schöpfte er sofort wieder neue Hoffnung und er rannte mit Petrus zum Grab, um sich zu überzeugen. Und auch später, als Jesus sich seinen Jüngern immer wieder offenbart hat, war Johannes vorne mit dabei, immer in der Nähe seines Herrn. Johannes war überwältigt von der Liebe Gottes. Er war überwältigt von dem, was Jesus getan hatte, und er wirkte den Rest seines Lebens treu für den Herrn. Er, Petrus und Jakobus galten als Säulen in der Gemeinde. Und Gott wirkte durch ihn auf wunderbare Weise und Gott offenbarte ihm Dinge, die er sonst niemandem gezeigt hat. Als letzter Augenzeuge Jesu verfasste Johannes etwa im Jahr 85 nach Christus das letzte Evangelium, das Johannesevangelium, und etwas später auch die drei uns bekannten Briefe und noch ein bisschen später auch die Offenbarung. Die Zeit, in der Johannes seine Schriften verfasste, war alles andere als einfach. Die Christen hatten unter Nero eine schlimme Verfolgung erlebt. Jerusalem war zerstört, der Tempel dem Erdboden gleichgemacht worden und alle anderen Apostel waren mittlerweile eines Märtyrertodes gestorben. Er selbst erlitt Folter, Misshandlung und wurde später auf die Insel Patmos verbannt. Außerdem hatten zahlreiche Irrlehren die Grundwahrheiten des Evangeliums angegriffen. Es wurde behauptet, dass ein Gläubiger erst dann gerettet sei, wenn er eine besondere, eine außergewöhnliche Erkenntnis erlangt hatte. Einige lehrten sogar, dass das Alte Testament nicht wörtlich, sondern nur sinnbildlich zu verstehen sei, und somit wurde die Wahrhaftigkeit des Wortes Gottes in Frage gestellt. Dinge wie Schöpfung, wie Sünde, wie Gericht wurden angezweifelt. Hinzu kam, dass die Menschwerdung Jesu geleugnet wurde. Der Heilige Geist sollte die schmutzige Gestalt eines Menschen anziehen? Das war für viele einfach unfassbar, unbegreiflich. Es wurde behauptet, dass Jesus lediglich mit der Kraft Gottes erfüllt war und diese Kraft hätte ihn anscheinend verlassen, kurz vor seinem Tod am Kreuz. Somit starb dort nur ein Mensch und nicht der Sohn Gottes. Die Folge davon war große Verwirrung und die Gemeinde Gottes wurde in ihren Grundfesten erschüttert. Viele Fragen und Zweifel standen im Raum, sodass Johannes vom Geist Gottes gedrängt wurde, in seinem Evangelium Jesus als den Sohn Gottes in wunderbarer Weise darzustellen. Und auch in seinen Briefen richtet Johannes den Fokus immer wieder auf Jesus Christus und rückt ihn ins Zentrum. Wir lesen 1. Johannes 1, die ersten vier Verse. Was von Anfang war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut und was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen und was wir angeschaut und was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Hier geht es um niemand anderes als Jesus Christus, den Schöpfer von Himmel und Erde. Und Johannes bezeugt es hier und sagt, ich habe ihn gehört. Ich habe ihn gesehen. Ja, ich habe ihn 3,5 Jahre lang beobachtet. Ich habe ihn hautnah erlebt. Er ist das Wort des Lebens. Er ist Gott. Er ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Er ist der Dreh- und Angelpunkt des ganzen Universums. Wir lesen parallel dazu Johannes 1, die ersten 5 Verse. Johannes 1. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden, und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht begriffen. Auch hier betont Johannes denselben Gedanken. Jesus Christus ist Gott, der Allmächtige. Er ist das Zentrum der Weltgeschichte. Diesen Gedanken wollen wir heute ein bisschen auf den Grund gehen. Wir haben schon davon gehört, wie Jesus am Ende der Zeit das Zentrum ist, wie sich jedes Knie vor ihm beugen muss und wird. Johannes sagt, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und im Brief sagt er, was von Anfang an war, und er spricht vom Wort des Lebens. Die beiden Textstellen stellen beide einen direkten Bezug auf Jesus Christus dar. Und wenn wir jetzt den Schöpfungsbericht anschauen, dann stellen wir fest, dass es sich 1:1 mit dem deckt, was Johannes hier auch sagt. Wir lesen dazu 1. Mose Kapitel 1, die ersten 3 Verse. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Die Erde aber war wüst und leer, und es lag Finsternis auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht, und es wurde Licht. Gott sprach, und es wurde. In diesem gesprochenen Wort ist das ganze Leben. Alles, was Gott geschaffen hat, hat er durch dieses Wort gemacht. Das ganze Universum, die Erde, die Pflanzen, alle Lebewesen, alles wurde durch dieses Wort geschaffen. Gott sprach und es wurde. Wenn man das jetzt ganz nüchtern einfach betrachtet, dann stellt man fest, Jesus Christus war maßgeblich an der Entstehung des Universums beteiligt. Er hat das Leben in seiner ganzen Schönheit, in seiner ganzen Fülle, in seiner Komplexität hervorgebracht. Er ist das Licht, das die Dunkelheit vertreibt. Er ist der Herr. Er ist wahrer Gott. Er ist das Leben. Er hat sich einmal vorgestellt und hat gesagt, ich bin der Ich Bin. Es ist ewiges, vollkommenes Sein. Pure Existenz. Wenn wir weiterlesen im Schöpfungsbericht, dann stellen wir fest, dass der Mensch dieses wunderbare Geschenk des Lebens nicht wertgeschätzt hat. Er wollte mehr. Ihr kennt alle die Geschichte. Angestachelt durch den Teufel wollte der Mensch sein wie Gott. Die Welt um uns her ist finster geworden und düster. Und wo einst ungetrübte Gemeinschaft mit dem Ewigen, mit dem Licht der Welt war, herrscht jetzt Finsternis, Boshaftigkeit, Elend und Tod. Denn durch den Ungehorsam des einen Menschen sind wir alle zu Sündern geworden. Ich möchte mit uns kurz reinschauen in Römer Kapitel 3. Von Vers 10, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Auch nicht einer, niemand, der von sich aus irgendwie gerecht ist, der von sich aus irgendwie gut ist. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Und so spricht Gott wieder ein Wort des Lebens. Diesmal in Form von einer Verheißung. Und wir wollen uns die anschauen. 1. Mose Kapitel 3. Den Vers 15. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Bereits hier wird deutlich, der Messias wird kommen und es wird ein Mensch sein. Aber nicht einfach nur irgendein Mensch vom Samen der Frau, ja, aber nicht vom Samen des Mannes. Wir finden in Jesaja 7, Vers 14 die Stelle, da heißt es, darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Es wird hier auch deutlich, wie der Messias das Leben wiederherstellen wird. Er wird der Schlange den Kopf zertreten, aber das wird ihn das Leben kosten. Und dieses Bild des stellvertretenden Opfers, dieses Bild zieht sich komplett durch die ganze Bibel, von Anfang an bis hin zum Ende. Wir haben das gehört von dem Lamm, das geschlachtet worden ist. Bis auf die letzten Seiten der Bibel, von den ersten Seiten, zieht sich dieser rote Faden durch. Es fängt an mit den Fellen, die herhalten müssen, um Adam und Eva zu bekleiden. Geht dann weiter über Abraham, der seinen Sohn opfern soll, wo Gott dann hergeht und selbst einen Widder auswählt, der stellvertretend dann sterben muss. Und das Ganze gipfelt dann, haben wir gehört, im Passafest, wo Gott unmissverständlich klar macht, ohne Blutvergießen gibt es keine Sündenvergebung. Das Volk Israel war zu diesem Zeitpunkt bereits mehrere Generationen in Ägypten. Sie wurden hier versklavt und übel ausgebeutet. Sie hatten keine Rechte. Man hat auf üble Weise Mutwillen an ihnen getrieben. Sie wurden geschlagen und misshandelt und getötet. Ihre neugeborenen Söhne wurden ihnen weggenommen und einfach in den Nil geworfen. Und sie konnten nichts dagegen tun. Sie waren dem Pharao hilflos ausgeliefert. Und diese Situation, die können wir eins zu eins übertragen auf die ganze Menschheit. Denn seit dem Sündenfall steht die ganze Menschheit unter der Herrschaft Satans. Er macht mit uns, was er will. Jedes neugeborene Kind steht schon unter dem Fluch des Todes. Und wir selbst können nichts dagegen tun. Zu stark ist die Macht der Sünde und des Todes über unserem Leben. Aber Gott hat Rettung versprochen. Er wird die Herrschaft Satans zunichte machen. Gerd hat uns das schon vorgelesen, ich möchte uns das aber trotzdem nochmal lesen. 2. Mose 12 von Vers 1 bis 14. Und der Herr redete zu Mose und Aaron im Land Ägypten und sprach, dieser Monat soll euch der Anfang der Monate sein, er soll für euch der erste Monat des Jahres sein. Redet zu der Gemeinde Israels und sprecht, am 10. Tag dieses Monats nehme sich jeder Hausvater ein Lamm für jedes Haus. Wenn aber das Haus zu klein ist für ein Lamm, so nehme er es gemeinsam mit seinem Nachbarn, der am nächsten bei seinem Haus wohnt, nach der Zahl der Seelen. Dabei sollt ihr die Anzahl für das Lamm berechnen, je nachdem jeder zu essen vermag. Dieses Lamm aber soll makellos sein, männlich und einjährig. Von den Schafen oder Ziegen sollt ihr es nehmen. Und ihr sollt es aufbewahren bis zum 14. Tag des Monats. Und die ganze Versammlung der Gemeinde Israels soll es zur Abendzeit schächten. Und sie sollen von dem Blut nehmen und damit beide Türpfosten und die Oberschwelle der Häuser bestreichen, in denen sie essen. Und sie sollen das Fleisch in derselben Nacht essen, am Feuer gebraten, mit ungesäuertem Brot, mit bitteren Kräutern sollen sie es essen. Ihr sollt nichts davon roh essen, auch nichts im Wasser gekocht, sondern am Feuer gebraten. Sein Haupt samt seinen Schenkeln und den inneren Teilen. Und ihr sollt nichts davon übrig lassen bis zum anderen Morgen. Wenn aber etwas davon übrig bleibt bis zum Morgen, so sollt ihr es mit Feuer verbrennen. So sollt ihr es aber essen, eure Lenden umgürtet, eure Schuhe an euren Füßen und eure Stäbe in euren Händen. Und in Eile sollt ihr es essen, es ist das Passa des Herrn. Denn ich will in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägypten schlagen, vom Menschen bis zum Vieh. Und ich will an allen Göttern der Ägypter ein Strafgericht vollziehen, ich, der Herr. Und das Blut soll euch zum Zeichen dienen an euren Häusern, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich verschonend an euch vorübergehen. Und es wird euch keine Plage zu eurem Verderben treffen, wenn ich das Land Ägypten schlagen werde. Und wieder ist es ein stellvertretendes Opfer, durch welches die Hilfe kommt. Makellos sollte es sein. Und männlich. Es durfte weder blind sein, noch irgendeine andere Krankheit haben. Und das Blut dieses Lammes sollte auf die Türpfosten des Hauses gestrichen werden. Und nur dort, wo dieses Blut war, konnten die Menschen Gnade und Errettung finden. Diese Botschaft ist so zentral, dass, wie gesagt, Gott hier eine neue Zeitrechnung festmacht. Für das Volk Israel begann das Jahr mit diesem Passa. Und auch wir rechnen heute unser Jahr nach Christus. Zwar nicht nach seinem Tod, aber wir rechnen, unsere Zeitrechnung geht nach der Geburt Jesu. Jesus Christus ist so zentral, alles dreht sich um ihn. Er sagt hier, an diesem Ereignis sollen sie sich ihr ganzes Jahr, ja sogar ihr ganzes Leben ausrichten. Sie sollen sich immer daran erinnern, wie Gott sie an diesem Tag aus der Sklaverei aus Ägypten geführt hat, wie er ihnen wieder Leben gegeben hat, wie er sie frei gemacht hat. Jahr für Jahr sollten sie dieses Fest feiern, damit sie es nicht vergessen, damit es nicht irgendwo ein paar Schubladen nach hinten rückt in ihrem Kopf, in ihrem Denken, in ihrem Herzen. Sie sollten niemals vergessen, was Gott Großes an ihnen getan hat. Wenn man die Bücher Mose dann weiterliest, dann stellt man fest, dass diese Opfergesetze so eine große, so eine wichtige Rolle einnehmen. Denn jede menschlich gesehen noch so kleine Sünde musste bestraft werden. Ansonsten war der Mensch aus der Gemeinschaft mit Gott ausgeschlossen. Und so musste für jedes Vergehen ein Tier sterben, stellvertretend für den Sünder. Damit ist unmissverständlich klar, wir können uns selbst nicht befreien. Zu tief verwurzelt ist die Sünde in unserem Herzen. Wir selbst können die Gerechtigkeit, die wir vor Gott haben sollen, nie selbst erlangen. Aber wir dürfen glauben, dass Jesu stellvertretendes Opfer uns frei macht, dass es uns Vergebung bringt. Denn diese ganzen Opfergesetze, diese ganzen Rituale, die sie dort abhalten mussten, die waren alle ein Hinweis auf Jesus. Er ist derjenige, der der Schlange den Kopf zertritt. Er ist es, der mit seinem stellvertretenden Opfer für uns alle Sühnung erwirkt. Er ist es, der das Leben ist und der es gibt. Und so finden wir durch das ganze Alte Testament hinweg einen Hinweis nach dem anderen, immer deutlicher, über den Messias, der einmal kommen würde, um Befreiung zu bringen, um Rettung zu bringen. Wir finden so viele Hinweise über das große Opfer, das er selber bringen würde, über das Heil und über die Errettung, die er schenkt. Und je weiter die Zeit fortschreitet, umso deutlicher werden die Prophetien über Jesus. Denn letztendlich dreht sich alles um ihn. Er ist dieses absolut reine Heilige Opferlamm. In Jesaja 53 heißt es dann, fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Ein jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Und noch ein bisschen weiter, und ein bisschen früher, Jesaja 9. Das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohnern des Landes der Todesschatten ist ein Licht aufgeleuchtet. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, Ewigvater, Friedefürst. Gott schenkt uns Hoffnung. Hoffnung in einer immer dunkler werdenden Welt. Er macht uns Mut. Und dieses helle Licht des Evangeliums, das leuchtet bis in unsere Zeit hinein. Er lässt uns nicht im Stich. Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut und was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Diese Tatsachen über Jesus, dass er das Zentrum des Universums ist, das sagt der Johannes hier, das verkündigen wir euch, damit ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater. Jahrhunderte, Jahrtausende lang hat die Menschheit nach dieser Gemeinschaft gesucht. Wie viele Religionen sind erfunden worden? Wie viele Götzen? Wie viele eigene Wege ist der Mensch gegangen, um dieses Verlangen nach Frieden, nach Gemeinschaft mit Gott zu stillen und wiederherzustellen? Und wie oft haben auch wir nicht verstanden, worum es wirklich geht? Gott will Gemeinschaft mit uns. Das wollte er von Anfang an. Und darum war er auch bereit, als Mensch auf diese Erde zu kommen. Johannes 1 von Vers 9. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Diese Aussage ist so gewaltig. Gott selbst kam auf diese Erde und wohnte mitten unter uns. Er kam mit einem einzigen Ziel auf diese Erde, um uns Sündern ewiges Heil zu bringen und um uns das zurückzugeben, was wir im Garten Eden verloren haben. Er war bereit, unsere Verachtung, unseren Spott auf sich zu nehmen. Er war bereit, sich von seinen Geschöpfen sogar anspucken und schlagen zu lassen. Er, der Herr, der Allmächtige, er war bereit, diese Erniedrigung zu ertragen, weil er uns liebt. In Kolosser 1, lesen wir ein paar Verse, 13 und 14. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Mit dem Vers 20. Vers 19, denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn, sowohl was im Himmel als was auch auf der Erde ist. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis. Er hat uns hineinversetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Letztendlich liegt in dem Blut, in dem stellvertretend vergossenen Blut Jesu, liegt unser Heil. Die Vergebung unserer Sünden und unser Friede mit Gott, die Beziehung zu ihm, liegt in ihm. Das Problem ist, dass wir in den Wirren des Alltags und der Anfechtung schnell die Freude daran verlieren. Und vielleicht dient auch unser Verhalten dazu, anderen diese Freude zu nehmen. Oder anderer Verhalten dient dazu, uns diese Freude oder diesen Blick zu nehmen. Johannes schreibt: Dies bezeuge ich euch, damit eure Freude vollkommen werde. Dies schreiben wir euch, Entschuldigung, damit eure Freude vollkommen sei. Deshalb ist es so wichtig, dass wir immer wieder bewusst hinschauen auf Jesus. Dass wir uns immer wieder bewusst mit dem auseinandersetzen, was er für uns getan hat. Dass wir nicht auf die Umstände schauen oder auf die Menschen um uns herum, sondern auf ihn, der das Zentrum ist. Er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und ich finde es auch sehr wichtig, dass wir einander helfen, uns gegenseitig helfen, dass wir den Blick nicht von ihm abwenden, dass wir uns den Blick nicht trüben lassen. Darum richtet wieder auf die schlaff gewordenen Hände und die erlahmten Knie und macht gerade Bahnen für eure Füße, damit das Lahme nicht vom Weg abkommt, sondern vielmehr geheilt wird. Denn er ist unser Friede. Er ist unsere Freude. Er ist unser Leben. Wenn wir nur das mitnehmen für diese Woche oder für unseren Alltag, dann ist es viel. Er ist das Zentrum. Er ist der Herr.